So, wir haben heute das vorletzte Mal unser großes Thema und da kommen wir in dieser Predigtreihe zu dem Satz, also von rechts der vorletzte: Eine Gemeinde muss im Bereich von Wundern leben. George W. Peters, dieser Missionstheologe, fragt: Wie sieht denn eine biblische Gemeinde aus? Und das ist sein achter, vorletzter Punkt. Eine Gemeinde muss im Bereich von Wundern leben. Er hat sich diese 9 Punkte nicht aus den Fingern gesaugt, sondern zusammengefasst aus jahrzehntelangem sorgfältigen Studium der Apostelgeschichte. Das ist ein ausdrücklicher Bezugspunkt, Apostelgeschichte. Deshalb beginnen wir heute mit der Apostelgeschichte, das ist fast die ganze Predigt über den ersten Teil der Apostelgeschichte. Kapitel 1 bis 15. Ich möchte heute so ein Panorama machen, mit euch durchgehen durch die Apostelgeschichte. Was sind denn da für Wunder in der Apostelgeschichte? An was denkt man spontan? An was? An Krankenheilungen denkt man spontan, ja? Ist interessant, ne? Das wäre bei Jesus ja auch gewesen. Aber was ist so typisch bei Apostelgeschichte? Wir machen ein Panorama. Und dann machen wir das Panorama ganz breit.
Also bis ganz darüber zur Wand.
Und wenn wir es ganz breit machen, da erscheinen dann ganz am Rand auch wir. Wir gehören ja auch zu dem Panorama dazu. Aber eben nach 2000 Jahren gehören wir da auch dazu. Ganz klein am Rand. Das machen wir am Schluss noch ganz kurz, überlegen wir uns, wie ist denn das bei uns mit dem Bereich von Wundern? Ja? Also, wer eine Bibel dabei hat, kann so ein bisschen mitschauen. Apostelgeschichte 1 beginnt mit dem größten Wunder, das nicht als Wunder gesehen wird, dummerweise, nämlich, dass Jesus lebt. Und dass er bei seinen Jüngern ist, die ihn verraten haben, der ist trotzdem da, der ist treu. Und dann lesen wir ein fast noch größeres Wunder. Diese Jünger, die zweifeln, in Matthäus heißt es ausdrücklich, etliche aber zweifelten, denen gibt er den großen Auftrag der Weltmission. Die dürfen mitmachen in seiner großen Sache. Er richtet sein Reich auf und seine Leute dürfen mitmachen. Hat es sich ein Wunder? Da liest man drüber weg über das Wunder. Das ist vielleicht sogar das zentrale Wunder der Apostelgeschichte. Da geht es ja nur um Mission. Das ist das zentrale Wunder der Apostelgeschichte, dass Menschen mitmachen dürfen, wenn Gott sein Reich aufrichtet. Apostelgeschichte 2, da kommt natürlich dieses Wunder von Pfingsten. Das können wir ja gar nicht verstehen. Also der große, allmächtige, ewige Gott kommt und wohnt bei Menschen durch seinen Geist. Also der Schöpfer kommt in sein Geschöpf hinein und wird eins mit dem. Das nehmen wir in der Taufe ja an. Da wird man eins gemacht mit Jesus, mit dem ewigen Gott. Das passiert das erste Mal in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Unfassbar. Eigentlich komisch, gell? Wenn man Apostelgeschichte 2 hört, an was denkt man vor allem dann auch zuerst? Ah, die sprechen in fremde Sprachen. Hat das Wunder von der Sprache, das Sprachenwunder ist ja gar nichts im Vergleich zu dem eigentlichen Wunder, dass der Gott, der ewige Gott, sich eins macht mit seinen Menschen. Das ist das Wunder und dass der Gott, der alle Sprachen erfunden hat, dann durch die redet und die auch in allen Sprachen reden, das ist eigentlich bloß noch die Folge von dem eigentlichen Wunder. Also nicht die Sprachenrede ist das Wunder, sondern dass Gott bei den Menschen, in den Menschen wohnt und sich eins mit ihnen macht. Und das viel größere Wunder passiert dann danach. Da bekehren sich Menschen und werden neu. 3000 Menschen an einem Tag, das ist doch ein Wunder. Das ist jedes Mal bis heute ein Wunder, wenn ein Mensch, ein toter Mensch, wie die Bibel sagt, lebendig wird, wenn aus Feinden Gottes Kinder Gottes werden. Das ist das eigentliche Wunder. Das passiert hier zum ersten Mal. Und das ist bis heute das eigentliche Wunder. Und dann nebenbei passieren auch noch kleinere Wunder. Du hast gesagt, ja, Krankenheilungen. Auf die gucken wir heute ganz besonders. Aber das sind eigentlich, die sind auf einmal so untergeordnet letztlich. Das große Wunder ist eigentlich ein anderes. Apostelgeschichte 3. Da wird jetzt eine, so eine Krankenheilung erzählt, exemplarisch. Das muss man wissen, gell? Lukas kann nicht alles aufschreiben. Der nimmt nur Beispiele raus. Das ist ja nicht, dass sonst nichts passiert ist in der ersten Christenheit. Er nimmt halt das eine raus, diese Krankenheilung an der schönen Pforte mit dem Petrus. Aber die steht nicht allein, sondern die Krankenheilung, die ist kein Selbstzweck. Das ist ganz wichtig. Krankenheilung ist nicht der Zweck, sondern das Mittel. Die Krankenheilung begleitet die Predigt, die der Petrus dann hält. Also 16 Verse Krankenheilung und dann 10 Verse Predigt. Da wird das Wort bekräftigt. Die Leute hören die Predigt und die sehen das Wunder und die sagen, ha ja, dann stimmt's ja wohl. Und da kommen noch mehr Leute zum Glauben, dann steigt die Zahl auf 5000. Aber das ist der Zweck von Krankenheilungen, dass Menschen zum Glauben kommen. Dieses Muster ist exemplarisch, das geht durch, das geht bis heute durch. Dann haben wir Apostelgeschichte 4 bis 5. Ach genau, die Predigt geht nicht nur 10 Verse, die geht ja jetzt weiter. Da ist bloß bei uns, ist halt ein Kapitelabschnitt. Der Petrus wird vorgeladen nach dieser Predigt und muss jetzt vor der Elite, vor den Pharisäern und vor den Schriftgelehrten sich weiter verantworten. Und der predigt weiter. Das ist so Kapitel 4. Und die Leute sehen, diese Elite, die sehen zweierlei. Der Petrus redet unwiderlegbar. Das ist einfach, man weiß, dass das richtig ist. Und das Ganze ist durch ein Wunder von, offensichtlich von Gott, bestätigt. Jetzt könnten die Pharisäer auch zum Glauben kommen, wollen sie aber nicht. Manche tun es, manche nicht, aber das ist ein Wunder, das hier passiert, dass der Petrus so sprechen kann. Und dann wird noch ein weiteres Wunder in Apostelgeschichte 4 und 5 berichtet, sie beteten, dass die Erde bebte und dass sie beim Beten vom Geist Gottes erfüllt werden. Und was kommt jetzt? Was ist der Höhepunkt in diesem Erzählgang? Der Lukas ist ein sehr guter Erzähler. Der kann das richtig spannend aufbauen. Die beten, die Erde erbebt, der Geist Gottes kommt wieder und da wackelt alles. Und was kommt jetzt? Krankenheilungen? Nö. Jetzt steht da, das ist das Wunder, was passiert, das Apostelgeschichte 4 bis 5 Wunder. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, sein Privateigentum, sein Bankkonto, dass es sein Bankkonto wäre, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Wenn das kein Wunder ist, dass Mammonsdiener, und das waren sie alle schon damals ein bisschen, ja, dass die kein Privateigentum mehr haben, sondern alles der Gemeinde gehört. Das ist ein Wunder. Aber verschenkt doch kein Geld. Was bitte, gell? Das ist ein Wunder, wenn das passiert. Und es ist ausdrücklich eine Auswirkung vom Heiligen Geist. Die Gemeinde lebt im Bereich von Wundern. Leider war dieses wunderbare Wirtschaftssystem nicht gefeit gegen Missbrauch. Da kommt jetzt die Geschichte auch von Ananias und Sapphira. Was ist denn das Hauptproblem? Die hätten ihr Geld ja für sich behalten dürfen. War ja kein Zwang. Aber die wollten sich durch Unlauterkeit, durch Bscheiße, sagen wir mal auf Schwäbisch, Ansehen verschaffen. Boah, guck mal, die spenden auch alles. Und dann sterben sie. Das ist ein Negativwunder, was da passiert. Das wollen wir nicht wiederholt sehen, sowas, gell? Es passiert noch einmal in der Apostelgeschichte so ein Negativwunder. Das ist jetzt Apostelgeschichte 6, sind wir jetzt schon im Teil 1 von Kapitel 6. Da ist noch ein anderes Problem von diesem wunderbaren sozialen Wirtschaftssystem. Nämlich die Hilfsgüter für Arme und Notleidende werden wohl nicht gleichmäßig verteilt. Da gibt es Vorteilnahme. Es sieht so aus, als ob die hebräischen Witwen mehr kriegen als die griechischen Witwen. Die Lösung: das Predigtamt der Apostel und das Amt der Sozialarbeit durch sogenannte Diakone wurden getrennt, diese zwei Ämter. Wird auf mehreren Schultern verteilt. Auch das ist ein Wunder, dass es durch dieses Geldproblem keine Spaltung gab. Wie viele Gemeinden werden wegen Geldproblemen gespalten? Wie viele Familien gehen wegen Erbschaftsstreitereien auseinander? Auch fromme, gläubige Familien. Und die Gemeinde geht nicht kaputt. Das ist ein Wunder. Muss man einfach mal so benennen. Und da kommt Apostelgeschichte 6, der zweite Teil, bis Apostelgeschichte 7, ist ein größerer Abschnitt. Da ist also einer der Diakone, der Stephanus, und der wurde der erste Märtyrer. Ja, jetzt ist fertig mit Wunder. Also hier schenkte Gott nicht das Wunder der Befreiung, wie bei Petrus später, sondern der Stephanus wird ermordet. Ist das auch ein Wunder? Ja, Martyrium und Verfolgung sind ein großes, sich bis heute in der weltweiten Kirche fortsetzendes Wunder, durch das Gott seine Kirche segnet. Schmeckt uns nicht, ist aber so. Es sind die Kirchen unter Verfolgung, die wachsen. Und es war am Anfang auch so. Erstens ist ein Wunder, dass ein schwacher Mensch bis zum Ende angesichts des Todes an seinem Glauben festhält und ein klares, überzeugendes Zeugnis ablegen kann, das oft bis heute die Widersacher überzeugt und gewinnt, auch wenn er sterben muss. Und zweitens ist das Leiden für Jesus ein besonderes Geschenk an die Kirche. Sagt uns jeder Vertreter von Open Doors ja auch. Georg Fitzedum hat in den 60er Jahren ein ganz kleines Büchle geschrieben vom Geheimnis des Leidens der Kirche. Und da schreibt er: Die Kirche kann ihren Dienst nur tun, wenn sie ganz klar weiß, dass ihr Dienst mit dem Leiden verbunden ist. Sie muss, das ist der nächste Punkt übrigens, gell? Also bei Peters. Die Kirche muss wieder lernen, dass das Leiden durch Gott eine Bevorzugung ist. Das ist ein Wunder. Eine Bevorzugung, wodurch er den Dienst der Kirche fruchtbar machen will. Boah, das sind schon Hammersätze. Das ist ein Geschenk und ein Wunder. Eine Vermeidung des Leidens kann zum Verrat werden. Du kannst einen Mund halten, wo du ihn aufmachen müsstest. Dann gibt es auch kein Wunder. Dann gibt es auch kein Martyrium. Ja? Aber auch eben kein Wunder. Die Kirche muss in der christlichen Hoffnung leben und vor allem die Leidensscheu überwinden, damit sie frei wird zu einer echten Bezeugung des Evangeliums. Soweit Fitzedum. Das Martyrium von Stephanus, das war der Beginn des größten Wunders der Apostelgeschichte. Das ist ein Wunder, dass das Evangelium durch verfolgte Christen jetzt außerhalb von Jerusalem auch Frucht findet. Die waren ja bloß in Jerusalem, die Christen. Jetzt mussten sie auf einmal fliehen. Also da gibt es ein schönes Bild dafür. Die erste Kirche war wie ein Feuer. Und die Verfolger, so Leute wie der Saulus, die hauen da mit Schürhaken rein, damit es ausgeht. Und was passiert? Die Funken fliegen in alle Weiten. Und überall, wo die Funken runtergehen, erlöschen sie nicht. Ist auch komisch, Funken erlöschen normal. Aber diese Funken, egal wo sie hinfliegen, entsteht ein neuer Brand und entsteht eine neue Kirche. Das ist ein Wunder. Hier verbreitet sich jetzt die Kirche. In große Entfernungen ein. Und jetzt wird Apostelgeschichte 8, wir sind jetzt in Apostelgeschichte 8, wird wieder ein Beispiel erzählt. Nur ein Beispiel. Im ganzen Umland entstehen Kirchen. Von einer wird erzählt. Samaria. Warum von der einen? Das ist auch ein Wunder, dass Gott sich zuerst mit dem Evangelium den Ausgestoßenen und den Verachteten zuwenden, diese verdammten Samariter aber auch. Und die hat Jesus besonders geliebt, deshalb das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, deshalb das Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen. Da hat er das schon angefangen, war bei den Verachtetsten der Verachteten und Gehasstesten. Und hat diese Frau und das ganze Dorf sicher zum Glauben geführt. Und jetzt wird es weitergeführt. Jetzt entsteht eine Gemeinde. Das ist ein Wunder. Und da Philippus ist ja da die Schlüsselfigur, Apostelgeschichte 8. Und jetzt wird da so nebenbei auch erzählt, ja, da gibt es auch so kleinere Wunder wie Dämonenaustreibungen und Heilungen. Das ist gar nicht das Zentrale. In der Apostelgeschichte gar nicht. Das Wunder ist, dass dort bei den Samaritern, muss man sich mal denken, bei denen, dass da eine Gemeinde ist. Das ist das Wunder. Diese Dämonenaustreibungen und Krankenheilungen, die sehen zwar cool aus, aber das sind eigentlich nicht Wunder, sondern man müsste eher von Wunderzeichen sprechen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Wunder. Zeichen, das auf was hinweist. Das ist so ein Wunder wie Dämonenaustreibung und Heilung ist nur ein Zeigefinger. Und der Zeigefinger sagt, guck mal, da ist das Evangelium, das stimmt. Ihr könnt die Kraft davon ja sehen. Und dann wird der Philippus ja weggeschickt zu einem Missionseinsatz für den weitgereisten Regierungsbeamten, den Finanzminister aus Äthiopien. Kein Mensch konnte damals so reisen. Nur ein Minister konnte sich das leisten. Wie kommt das Evangelium nach Äthiopien? Ist damals ja eine Unmöglichkeit eigentlich, ja? Da kommt der Finanzminister von Äthiopien nach Jerusalem. Und der Philippus sitzt bei ihm im Wagen und erklärt ihm Jesaja 53 und der, das ist das Wunder. Der Mann kommt zum Glauben. Das ist das Wunder. Und begehrt die Taufe und zieht seines Wegs fröhlich und erzählt jedem, der es wissen will und nicht wissen will, in Äthiopien vom christlichen Glauben. Eine der ältesten Kirchen entstehen dort. Die älteste ist in, was heute so nördlich von der Türkei, Armenien, da ist die älteste Kirche. Und Äthiopien kommt ziemlich bald später. Äthiopien, das ist ein Wunder. Die Heidenmission beginnt durch diesen Finanzbeamten, diesen Heiden. Dazu hin noch war er kastrierter. Ja, die waren so, die sind eigentlich im Alten Testament vom Bund Gottes ausgeschlossen. Und er wird jetzt instrumental benutzt, um das Evangelium um die halbe Welt zu tragen. Das ist ein Wunder. Das sind die Wunder in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 9. Berichtet von dem großen Wunder, dass der größte Feind und der grausamste Verfolger der Kirche, Saulus von Tarsus, von Jesus selbst 180 Grad rumgedreht wird, in einem Nu. In einem Schlag, sagt er zu Jesus, Herr. Und er braucht ein Weilchen, bis er es kapiert. Ein paar Tage ist er blind und fastet. Jede Bekehrung, jede 180-Grad-Wende ist ein Wunder. Jedes Mal das größte Wunder, das es überhaupt gibt. Und das ist ein Wunder, das bis heute nur Jesus wirken kann. Man hat uns vorgeworfen, was, ihr geht nach Japan, um Leute zu bekehren? Da konnte ich bloß lachen. Ich kann keine Leute bekehren. Das ist ein Quatsch. Das kann bloß Jesus. Das ist ein Wunder. Dass aus dem Saulus Paulus wird. Und jetzt sehen wir den, wie er da predigte, überzeugte, überführte, führte zum Glauben. Das ist ein Wunder. Und nebenher hat er auch Dämonen ausgetrieben und Tote auferweckt. Und das sind nur die Wunderzeichen, die das begleiten und bestätigen. Das eigentliche Wunder ist, dass Saulus von Tarsus das Evangelium predigt. Sein Ding der Unmöglichkeit. Das ist, wie wenn ich in Indien sagen würde, der Premierminister Modi lädt Billy Graham Association nach Indien ein zu missionieren. Das gibt's nicht. Das gibt's doch, das ist ein Wunder. Apostelgeschichte 10, da haben wir den Leiter der jungen Kirche, das ist Petrus, eindeutig. Jesus sagte ganz klar, das ist der Fels, auf den ich meine Kirche baue, bis heute nicht die Nachfolge von Petrus, sondern Petrus ist das Fundament. Nicht die sich nach ihm in irgendeiner Sukzession, Fortschreibung Apostel nennen, sondern Petrus ist das Fundament. Deshalb heißt er ja auch Petrus, das heißt Felsen. Und bei ihm passiert jetzt auch ein großes Wunder. Was würdet ihr sagen, wenn ein Schwabe, auf der einen Seite hast du Maultasch und auf der anderen Seite hast du Fischbrötchen. Und der Schwabe wird nach dem Fischbrötchen greifen. Er würde sagen, der ist Meschugge. Oder der wird sein Geld verschenken. Oder der wird aufhören mit der Kehrwoche. Ja, das geht. Ein Schwab ist ein Schwab. Und so war der Petrus, war halt ein Jude. Und die anderen, die Heiden, das waren Schweine. Die guckt man nicht mal an, da guckt man drauf, dass denen ihr Schatten nicht mal auf dich draufhält. So war das damals. Die grüßt man nicht, vor allem geht man nicht in denen ihr Haus rein, wer weiß, was die alles fressen und so. Ja, also so war das in seinem Kopf von klein auf. Und dieser Petrus wird durch ein Wunder rumgedreht, dass der in das Haus von Cornelius reingeht, mit dem Gemeinschaft hat, das Evangelium predigt. Und dann sieht er, wie sie zum Glauben kommen, offensichtlich, was für ein Wunder. Und dann lässt er sie taufen. Und er hat Haue gekriegt, als er zurückkommt in seine Gemeinde. Und das ist ein Wunder, wenn jemand solche kulturelle Grenzen überschreiten kann. Und damit, durch dieses große Wunder, wird jetzt offiziell die Tür aufgemacht zu dem, was man heute Heidenmission nennt. Das ist das Wunder, das ist daran schuld, dass wir heute an Jesus glauben dürfen und vom Tod zum Leben gekommen sind. Das war das Wunder von Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 11. Wenn man bedenkt, dass sich Gemeinden wegen Lappalien wie Musikstil spalten, dann ist es ein Wunder, dass die Gemeinde nach dieser Eskapade von Petrus zusammenblieb. Die hätte sich jetzt durchaus spalten können. Ja? Und es war ein harter Kampf, die blieben zusammen. Und mehr noch, die haben angefangen, diese heidenchristlichen Gemeinden zu unterstützen. Wieder ein Beispiel wird herausgegriffen, das ist eine ganz wichtige Stadt, ganz im Norden, so an der Grenze praktisch jetzt so von der afrikanischen Brücke da, also Mittlerer Osten zur Türkei rüber, da liegt ein Fluss, der heißt Orontes, und da liegt die Stadt Antiochia. Das ist eine Stadt, die ist die Drehscheibe für Handel und Religion. Warum? Da kreuzen sich zwei Handelsstraßen, die eine von Nordeuropa runter nach Afrika, das ist eine Riesenhandelsstraße, war eine Riesenhandelsstraße, und die andere Handelsstraße war Fernost und Westeuropa, also Ost-West-Handelsstraße, und die kreuzen sich in Antiochia. Da werden nicht nur Waren umgeschlagen, und das ist deshalb eine sehr reiche Stadt, die einzige Stadt, wo es auch Spiele gab, so wie in Rom, gab es in Antiochia auch ein großes Amphitheater und Spiele, sehr reich, sondern da werden auch alle Religionen aus Asien, aus Afrika, aus Nordeuropa, aus überall, aus Griechenland, die werden da verhandelt. Und mitten da rein ist das Zeugnis von der neuen Religion, von dem neuen Glauben. Das ist eine Hammerposition. Ja. Und die Jerusalemer Gemeinde ist nicht neidisch, weil sie merken, wir sind gar nicht mehr das Zentrum. Jerusalem ist nicht mehr das Zentrum. Das ist ein Wunder, die sind nicht neidisch. Die schicken ihren besten Mann, den Barnabas, und der unterstützt die Gemeinde dort in Antiochien. Das ist ein Wunder, dass man so umdenken kann. Apostelgeschichte 12, kommt wieder ein Wunder. Der Petrus wird aus dem Gefängnis befreit. Und das andere Wunder, was in Apostelgeschichte 12 erzählt wird, es gibt einen neuen Märtyrer, Jakobus wird umgebracht. Warum? Der König Herodes ist ein unheimlicher Schleimbeutel. Also der schleimt sich ein beim Volk, das ist widerlich. Und er hat rausgekriegt, das gefällt ihm, wenn ich Christen abschlachte. Dann hat er halt random, Zufall, den Jakobus abgeschlachtet. Ein ganz böser Mann, der hat sich auch als Gott feiern lassen. Und wir lesen das zweite Negativwunder in der Apostelgeschichte. Gott lässt ihn auf furchtbare Weise sterben. Bei lebendigem Leib wird er zerfressen von innen raus, der Herodes. Ja, dann Apostelgeschichte 13 bis 14. Da lesen wir von dem Wunder der ersten planmäßigen Aussendung von Missionaren. Paulus, Barnabas und Markus. Ja, bis jetzt war es Verfolgung, die ihn gar nicht anders können, die mussten. Das waren in dem Sinn jetzt auch, das waren ja keine planvollen Missionsreisen. Das ist jetzt die erste planvolle, gewollte Missionsreise von Antiochien aus. Die anderen Apostel sind auch gereist, viel sogar, viel weiter als Paulus. Aber davon berichtet uns die Apostelgeschichte nicht, von diesen großen Wundern. Weil der Lukas war ja der Leibarzt von Paulus, natürlich berichtet er nur von Paulus. Von den anderen konnte er ja gar nicht berichten, das wissen wir heute erst aus Geschichtsbüchern. Der Thomas war in Partien. Das ist heute Turkmenistan, später war er in Indien. Da kann man heute noch die Knochen vom Thomas sehen. Ja, in Chiang Mai ist das irgendwo, ne? Da war der, weiß man aus der Geschichtsschreibung, eindeutig. Der Andreas war in Skythien, das ist Dobrudscha, war in Kappadokien. Der Johannes war in der Provinz Asia, das ist heute Türkei und Griechenland. Von ihm aus geht die Mission dann weiter in der nächsten Generation nach Armenien. Armenien wird das erste christliche Land der Welt, weil der König sich taufen lässt. Thaddäus, wer kennt denn Thaddäus? Der kommt einmal vor in der, ja, das war auch einer von den 12 Aposteln. Ja, das war ein Hammerapostel, der war richtig gut. Der war in Nordmesopotamien, das Zentrum war Edessa. Edessa ist über Jahrhunderte hinweg ein Zentrum der frühen Kirche. Das ist ein Wunder, was da passiert. Überall explodiert die Kirche. Nicht bloß bei Paulus. Ein riesengroßes Wunder. Und dann haben wir, zum Abschluss mache ich das jetzt, in Apostelgeschichte 15 lesen wir von dem ersten kirchlichen Konzil. Ja, später gab es noch viel mehr Konzilien. Aber das war das in Jerusalem. Und das Wunder, das da passierte, das können wir bis heute nicht genug würdigen. Also wir haben jetzt in der ganzen damaligen bekannten Welt christliche Kirchen. Wir haben Kirchen, die sich auch jetzt schon nicht mehr in Hebräisch oder Griechisch unterhalten, sondern auf Syrisch. Wir haben Kirchen, die gar keine Beziehung mehr zu Jerusalem haben. Und jetzt machen die in Jerusalem was ganz Wichtiges. Das ist ein Wunder. Das heißt, nur durch die Leitung vom Heiligen Geist zu verstehen. Die internationalisieren den christlichen Glauben. Die lösen ihn ab vom jüdischen Brauchtum. Man muss sich nicht mehr beschneiden lassen, man muss den Sabbat nicht mehr halten, man muss sich an die jüdischen Speisegebote, doch eins, man soll keine Blutwurst essen. Also das wird gesagt, ja, aber sonst frei. Ihr dürft Jesus nachfolgen, ohne dass ihr vorher jüdisch werdet. Hat das schon Wunder? Jetzt kann die Kirche erst richtig explodieren. Jetzt mal der Rest von der Apostelgeschichte erzählt von Paulus. Aber so die Wunder, in der die ersten Kirche lebte, die habe ich jetzt ein bisschen einfach nur erzählt, gell? Und jetzt kommt die Frage, was ist passiert, dass wir heute nicht mehr im Bereich von Wundern leben? Wir haben, und ihr Alten, sage ich jetzt mal, das darf ich sagen, weil du warst 30, wo ich geboren worden bin. Ihr habt es noch mehr gehabt. Ihr seid noch mehr im Bereich von Wundern gelebt. Wir schon nicht mehr so. Wir hatten das Wirtschaftswunder, damit war es dann auch. Ja? Aber ihr habt noch im Bereich von Wundern gelebt. Wenn ich zuhöre, wie er vom Bau der Kapelle hier berichtet, ihr kennt es noch. Aber was ist passiert? Wo ist das heute hin? Ich möchte ein paar, jetzt machen wir das Panoramabild ganz breit, ein paar Sachen aus der Kirchengeschichte herausgreifen, warum wir heute nicht mehr so im Bereich von Wundern leben. Erstens die Verstaatlichung vom christlichen Glauben in Europa, nur in Europa. Kaiser Konstantin erklärt im 4. Jahrhundert das Christentum zur Staatsreligion. Kann man sich eigentlich drüber freuen, aber nee. Was ist passiert? Die verfolgte Kirche wird zur verfolgenden Kirche. Kein Martyrium mehr. Martyrium ist ein großes Wunder, das Gott schenkt zur Verbreitung der Kirche. Vom Glauben, vom Evangelium. Jetzt hat die Kirche kein Martyrium mehr. Auf weite Strecken. Einzelne Gruppen haben Martyrium, aber die so im Großen und Ganzen hat die Kirche kein Martyrium mehr. Ich denke, wir müssen heute, das ist jetzt auch so die Frage, wie kommen wir zurück in diesen Bereich der Wunder? Wir müssen heute Buße tun und müssen wieder freimütig den Glauben bekennen, auch mit Aussicht auf Martyrium. Wir müssen das in Kauf nehmen, so wie Charlie Kirk. Der hat sehr deutlich Zeugnis von seinem christlichen Glauben abgelegt. Der hat auch Dummheiten gesagt, ja. Aber das ist minimal. Der hat ein ganz klares Zeugnis abgelegt von seinem Glauben und hat gewusst, dass er dafür ermordet werden kann. Wir müssen für dieses Wunder von der Freimütigkeit und zum klaren Bekenntnis und zur Bereitschaft von Martyrium beten, flehen. Zweiter Punkt, um die Jahrtausendwende wird der Kapitalismus erfunden. Ich habe nichts gegen Geld. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, Kapitalismus heißt, ich habe das Geld, damit ich Geld habe. Und ich nehme das Geld, damit ich noch mehr Geld kriege. Das ist Kapitalismus. Und da hat eine Kirche dann sehr schnell auch mitgemacht. Das wurde zu einer Kirche, die den Reichtum lieber hortet als verschenkt. Da müssen wir Buße tun und unseren Reichtum mit armen Glaubensgeschwistern teilen. Und um dieses Wunder müssen wir beten, das geht nicht automatisch. Drittens, die Sanktionierung von Gewalt durch die Kirche. Uns fallen natürlich die Kreuzzüge ein, uns fallen die Verfolgung von anderen Glaubensrichtungen ein, Hugenotten, Waldenser und so weiter, Hexenverfolgung. Wir müssen Buße tun und jeder Form von Gewalt entgegentreten. Nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe. Ist auch ein Wunder. Und dann kommt die Aufklärung, 18. Jahrhundert. Und da erklärt man, alle Wunder gibt's gar nicht. Es gibt keine Wunder, das ist Aberglaube. Und das steckt uns schon drin. Wir leiden bis heute daran, denke ich, dass wir gar nicht mit Wunder mehr rechnen. Ja, wer betet denn für schräge Sachen? Ich denke, wir müssen Buße tun und wieder für Wunder, echte Wunder beten. Gell? Ihr habt deshalb nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus, könnte auf uns zutreffen. Dann kommt im 19. Jahrhundert die Pfingstbewegung. Gell? Die Pfingstbewegung ist nicht seit Anfang der Kirche da, sondern sie entsteht im 19. Jahrhundert. Und ich schätze unsere Pfingstgeschwister sehr. Ich war gestern beim Missionsfest von einer pfingstlichen Mission. Wunderbar. Aber einen Punkt möchte ich sagen. Die Nebenwunder, die Wunderzeichen, die werden zur Hauptsache erklärt. Heilung, Dämonenaustreibung. Und das eigentliche Wunder, nämlich dass Leute zum Glauben kommen, das wird vernachlässigt. Ganz stark. Und ich denke, wir müssen Buße tun und das eigentliche Wunder wieder in den Mittelpunkt stellen und dafür auch beten, dass Leute durch unseren Dienst zum Glauben kommen. So, das war jetzt ein großes Thema in relativ kurzer Zeit. Wir machen eine kurze, kleine Zeit zur Besinnung und dann möchte ich das Abendmahl austeilen.